Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Almaty, ein Podcast von God's Rage, gelesen von Tetzel. Of Heathens and Heroes, Justinian der Erste. Die Geschichte des Byzantinischen Reiches war geprägt durch glänzende Phasen der Blüte, auf die Jahre der Krise folgten. Beide wechselten sich immer wieder ab, und in dieser Zeit brachte der Osten des einstigen römischen Imperiums eine Vielzahl an Kaisern und Feldherren hervor, die die Geschicke und die Geschichte des römischen Erbes für ein Jahrtausend prägen sollten. Einige von ihnen sollten zu den besten und fähigsten Männern ihrer Zeit gehören, während andere das Reich das ein oder andere Mal an die Grenzen seiner Strapazierfähigkeit brachten. Zur Gruppe der besseren Kaiser gehörte Justinian der Erste, dessen Leben wir heute einmal genauer betrachten möchten. Wer der Mann war, wie er an die Macht gelangte und wie er dem verloren gegangenen Imperium der Römer neues Leben einhauchte, darum geht es heute. Kapitel 1: Bescheidene Anfänge. Anders als viele Kaiser vor und nach ihm wurde Justinian nicht in die Herrscherdynastie hineingeboren. Er stammte aus einer einfachen Familie und war Sohn eines Bauern. Geboren wurde er um das Jahr 482 herum. Interessanterweise wuchs er in seiner Kindheit und Jugend mit der lateinischen Sprache auf, womit er im oströmischen bzw. byzantinischen Reich eine gewisse Minderheit war. Denn im Osten des Imperiums war die griechische Sprache die Hauptsprache. Doch wie genau wurde ein Bauernjunge eigentlich zum mächtigsten Mann des Staats? Nun, um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst einen Blick auf Justinians Onkel Justin werfen. Dieser diente in der kaiserlichen Armee unter den Kaisern Leo I., Zenon und schlussendlich unter Anastasius. Ähnlich wie sein Neffe besaß seine Familie einen bäuerlichen Hintergrund. Doch zu seinem Glück bot ihm die Laufbahn in der Armee die Chance zum sozialen Aufstieg. Im Isaurischen Krieg machte er sich einen Namen und als Kaiser Leo die Excubitores als Leibwache aufstellte, wurde Justin ein Teil dieser. Militärisch schien er begabt gewesen zu sein, denn es gelang ihm, die militärische Karriereleiter in beispielloser Geschwindigkeit zu erklimmen. Tatsächlich brachte er es sogar bis zum Amt eines Generals. Dieses Amt führte ihn im Jahr 503 in den Osten des Reiches, wo er als einer von mehreren Generälen an einem Feldzug teilnahm. Und dieser ging gegen den Erzfeind des Imperiums, die Sassaniden. Doch diese galten nicht umsonst als ein Stachel im Fleisch der Byzantiner, und so wurde dieser Feldzug für das Reich zum Desaster. Später trat Justin auch in die Dienste des kaiserlichen Marineheers, wo er half, den Thron des Kaisers gegen Vitalian zu verteidigen, einem Heerführer, der in Thrakien zu rebellieren begann. All dies ermöglichte ihm den Aufstieg bis an die Spitze der kaiserlichen Palastwache. Im Jahr 518 starb schließlich Kaiser Anastasius und die Garde rief ihren damaligen Kommandeur zum neuen Kaiser aus. In der römischen Geschichte war dies übrigens keine Seltenheit. Schon als Rom noch ein geeintes Reich gewesen war, hatten die Prätorianer bei der Einsetzung neuer Herrscher immer wieder ihre Finger im Spiel. Kommen wir von Justin zu Justinian zurück. Denn in etwa um die Zeit, in der Justin nach der Macht griff, geschah es, dass er seinen Neffen in die Hauptstadt zu sich holte und adoptierte. Auf diese Weise kam Justinian natürlich auch zu seinem Namen. Unter seinem Onkel begann Justinian auch seine politische Karriere. Erst wurde er Kommis. Dies bedeutet übersetzt so viel wie Begleiter oder Gefährte. Und dieser hatte die Aufgaben eines Statthalters inne. Später folgte die Ernennung zum Magister Militium, also einem Oberbefehlshaber in einer der Armeen. Träger dieses Amtes waren im Römischen Reich, wie auch in dessen Nachfolger, dem Byzantinischen Reich, äußerst mächtig und gehörten zu den einflussreichsten Menschen überhaupt. Das Amt des Magisters war das höchste, das im Militär zu erreichen war. Über Justinian stand somit nur noch ein Mann in der Kommandostruktur der Armee, der Kaiser selbst. Das Amt kam daher mit großer Verantwortung. Im selben Jahr wurde er zum Konsul ernannt. Seine Regierungszeit begann im Jahre 527. Zunächst wurde er von seinem Adoptivvater zum Mitkaiser ernannt und sollte das Reich somit mit diesem gemeinsam beherrschen. Lange sollte diese Zeit aber nicht bestehen, denn schon im August desselben Jahres starb Justin und sein Neffe und Adoptivsohn Justinian wurde zum Kaiser gekrönt. Und die Machtübergabe geschah reibungslos, was in der römischen und byzantinischen Geschichte wohl alles andere als eine Selbstverständlichkeit darstellte. Im Zusammenhang mit Justin und Justinian wird immer wieder eine Frage von Historikern gestellt. Wie unabhängig war Justins Regierung? Viele Geschichtsforscher schreiben Justinian einen enormen Einfluss auf die Politik seines Vaters zu und das schon lange bevor er zum Mitkaiser ernannt worden war. Einige behaupten sogar, er wäre schon die ganze Zeit über Justinian als Lenker der Geschicke gewesen, der hinter den Kulissen die Fäden gesponnen und die politische Richtung vorgegeben hätte. All das sind natürlich Mutmaßungen und das Urteil, welche der beiden Seiten nun im Recht ist, bleibt jedem selbst überlassen. Vermutlich ist man jedoch am besten damit beraten, die Wahrheit irgendwo zwischen beiden Perspektiven zu suchen. Wie dem auch sei. Hatten beide, sowohl Justin als auch sein Nachfolger Justinian, einen beeindruckenden Aufstieg hinter sich gebracht. Justin durch Können und den Dienst im Heer und der Marine und sein Nachfolger zugegebenermaßen durch pures Glück. Doch dies bedeutete nicht, dass es ihm an Fähigkeiten mangelte. Er hatte sie nur noch nicht unter Beweis stellen müssen. Kapitel 2: Restaurator und Eroberer. Justinian sollte das Reich für 38 Jahre regieren, womit er eine der längsten Amtszeiten in der Geschichte des Reiches hatte. Den Platz des Rekordhalters belegt dabei übrigens Basileus II., genannt der Bulgarenschlechter, dessen Schlacht bei Kleidion wir in der letzten Episode behandelt haben. Justinian nutzte seine Zeit an der Macht, um einige große Projekte anzustoßen. Das erste wird dabei häufig unter der Bezeichnung Restauratio Imperii genannt, also der Wiederherstellung des Reiches. Gemeint ist natürlich nicht das Byzantinische, sondern das Römische. Westrom war im Jahr 476 gefallen, als Romulus Augustus, der letzte der weströmischen Kaiser, von Odoaker entmachtet worden war, einem hohen Offizier, der einst in Attilas Horde Karriere gemacht hatte, ehe er in die weströmische Armee übertrat. Fortan sollte Odoaker als König über Italien regieren und somit endete die Geschichte des Römischen Reiches, zumindest im Westen. Im Osten sollte das Erbe des Reiches in Form des Byzantinischen Reiches, nun sagen wir, konserviert werden. In den Jahren und Jahrzehnten nach dem Erlöschen der Flamme des Weströmischen Reiches gab es von byzantinischer Seite immer wieder Bestrebungen, die alten Reichsgebiete zurückzuerlangen. Man konnte es einfach nicht ertragen, mit anzusehen, wie die Westhälfte der einstigen Supermacht in kleine Scheibchen geschnitten und unter Vandalen, Goten und anderen Stämmen aufgeteilt wurde. Begonnen wurde die Restauration allerdings schon vor Justinian. Erste Versuche wurden bereits unter Kaiser Theodius II. Unternommen, wobei die Betonung hier auf Versuch liegt. Er hatte probiert, durch Diplomatie und dynastische Heiraten die verloren gegangenen Gebiete für das Reich zurückzugewinnen, hatte dabei aber keine allzu nennenswerten Erfolge erzielen können. Auch Kaiser Leon I. hatte dabei nicht viel mehr vorzuweisen gehabt als Theodosius. Justinian begann damit, den Osten des Reiches stark zu befestigen, um diesen besser gegen die Angriffe der Sassaniden zu schützen, mit denen er und seine Vorgänger vorher schon viele Auseinandersetzungen hatten. Als dieser verstorben war, waren diese auch noch nicht beendet, sodass Justinian sie samt dem Thron erbte. Diese sollten den Kaiser für die nächsten Jahre beschäftigen. Zu diesem Zweck entsandte er seinen General Belisar. Das Kriegsglück gegen die Sassaniden war, wie so oft in der Geschichte der beiden Kriegsparteien, von eher wechselhafter Natur. Bei Dara, im Norden Mesopotamiens, gelang es Belisar, noch einen Sieg gegen die doppelte Übermacht der Sassaniden herauszuholen. Dieser war etwas Besonderes, denn es war der erste Feldsieg gegen die Sassaniden seit fast 100 Jahren. Allerdings folgte diesem Sieg bereits kurz darauf eine herbe Niederlage bei Kalinikum, bei der jedoch beide Seiten enorm hatten bluten müssen. Trotz Belisars Bemühungen brachte der Krieg gegen die Sassaniden keine Erfolge, die man vorweisen konnte. Ein Jahr nach Kalinikum beschlossen die Byzantiner und Sassaniden einen ewigen Frieden. Der erste einer ganzen Reihe, und er sollte einen Batzen Geld kosten, das dem Wort ewig in diesem Falle eine sehr dehnbare Bedeutung zukam, werden wir kurz darauf feststellen. Auf den ersten Blick mochte dieses Abkommen für Justinian wie ein sehr unvorteilhaftes aussehen, doch konnte dieser die Ruhe an der östlichen Reichsgrenze gut gebrauchen. Einen zweiten Unruheherd stellten die Zirkusparteien dar. Diese waren einst nur die Rennställe des Hippodroms gewesen, die jedoch nach und nach auch zu politischen Parteien avancierten. Und eben jene probten 532 den Aufstand gegen den Kaiser, der dadurch an den Rand seiner Belastbarkeit gedrängt wurde. Angeblich hatte er bereits mit dem Gedanken gespielt, den Forderungen der Opposition nachzugeben und den Thron abzugeben, ehe ihn seine Frau Theodora davon überzeugte, standzuhalten. Somit kam als Mittel nur noch eines in Frage, und dies war altbewährt: Gewalt. Und hier kam Justinian zugute, dass der Krieg mit den Sassaniden im Vorjahr zu Ende gegangen war, denn so konnte er Belisar damit beauftragen, den Aufstand der Truppen niederzuschlagen. Es war ein beispielloses Massaker, bei dem einigen Schätzungen zufolge knapp 30.000 Menschen den Tod fanden. Im Reich kehrte damit Ruhe ein, und somit konnte sich Justinian im folgenden Jahr, 533, auf den Westen konzentrieren. In diesem Jahr kam es in Nordafrika zu internen Machtkämpfen im Reich der Vandalen, die dieses Gebiet zur Zeit der Völkerwanderung erobert hatten. Rund 530 errang Gelimer die Herrschaft über dieses Reich, und dies veranlasste die Oströmer, militärisch aktiv zu werden. Zum einen war Gelimer nicht der rechtmäßige Herrscher des Reiches, was dieses verständlicherweise schwächte, und auch in den Augen der Byzantiner besaß dieser nicht die Legitimität als Herrscher der Vandalen. Im Jahr 468 war es dem Vandalenkönig Giserich gelungen, einen Eroberungsversuch durch die vereinten Kräfte beider römischer Reiche abzuwehren, und 474 folgte ein Vertrag, in dem Byzanz den Vandalen den Besitz rund um das alte Karthago zuschrieb. Dieser Vertrag hatte jedoch einen Haken. Kaiser Zenon garantierte ihnen die Herrschaft über diese Territorien, allerdings galt dies nur für Giserich und seine legitimen Nachkommen, und Gelimer zählte als Usurpator eben nicht dazu. Lieber Zuhörer, wenn du an unseren Geschichtspodcasts Warriors of History und Amate Spaß hast, dann unterstütz uns gern mit einem kleinen Beitrag auf patreon.com/godsrage. Dort kannst du für die nächsten Themen natürlich mitbestimmen, und nun weiterhin gute Unterhaltung. Nach Auffassung der Byzantiner war der Vertrag somit null und nichtig. Und durch die internen Machtkämpfe war das Reich der Vandalen, wie bereits erwähnt, ohnehin stark geschwächt. Somit bestanden für die Byzantiner gute Voraussetzungen, um es mit einer erneuten Eroberung zu probieren. Und für diese Aufgabe entsandte Justinian, ihr könnt es euch schon denken, wieder einmal Belisar. Belisar setzte mit seiner Armee, die knapp 15.000 Mann stark war, nach Afrika über und begann einen Feldzug gegen die Germanen. Im September des Jahres kam es zur Schlacht bei Adekimum, knappe 10 Meilen südlich von Karthago, Roms einstigem Erzfeind. Daher kommt im Übrigen auch der Name Adekimum, bedeutet so viel wie 10 Meilensteine von der nächsten größeren Stadt entfernt, was in diesem Falle eben Karthago war. Dort traf der General des Kaisers auf die Armee der Vandalen, die von König Gelimer persönlich angeführt wurde. Was die Truppenzahl anging, so dürfte Belisar einen gewissen Vorteil gehabt haben. Die Schlacht ging mit einem deutlichen Sieg zugunsten der Römer aus, was eine gewisse Zuversicht in diesen weckte. Dazu sollte gesagt werden, dass Justinian trotz der Schwäche der Vandalen Zweifel gehabt haben soll, was den Erfolg dieses Unterfangens anbelangte. Die Schlacht ließ Karthago schutzlos zurück, und so konnte Belisar es ohne weiteren Widerstand einnehmen. Nur kurze Zeit später, im Dezember, folgte die Schlacht bei Tricamarum. Erneut traf Belisar auf die Truppen von Gelimer, der diese, wie auch beim Mal zuvor, persönlich anführte. Erneut gingen die Byzantiner als Sieger aus diesem Kampf hervor und das Reich der Vandalen brach gänzlich zusammen. Karthago, das einst vor langer Zeit von den Scipionen für das römische Imperium erobert worden war, wurde endlich wieder ein Teil des Reiches. Der Erfolg Belisars war eine Offenbarung für Justinian. Wie bereits erwähnt, soll er wohl Zweifel gehabt haben, was den Erfolg des Unterfangens betraf. Nun jedoch hatte Belisar die Vandalen fast schon mit spielerischer Leichtigkeit besiegt, und das innerhalb von Wochen. Nun begann der Kaiser ernsthaft darüber nachzudenken, denselben Versuch auch für andere Teile des Reiches zu übernehmen. 535 war es dann soweit. Belisar wurde erneut entsandt, um ehemalige Reichsgebiete für den Kaiser zurückzuerobern. Es ging dieses Mal gegen das Reich der Ostgoten, und zwar nicht irgendwohin, sondern direkt nach Italien, ins einstige Kernland des römischen Imperiums. Dort setzte er eine Siegesserie fort. Zunächst landete er auf Sizilien, das er kurzerhand eroberte. Die Insel sollte Belisar im Jahr darauf als Sprungbrett dienen, um den Rest Italiens zu erobern. 536 folgte die Einnahme Neapels nach einer Belagerung und schließlich gelangte selbst Rom, einstmals das pulsierende Herz des römischen Reiches, in Belisars Hände. Dem folgenden Ravenna im Jahr 540, dieses war nach Rom für eine lange Zeit die inoffizielle Hauptstadt des Reiches gewesen, in dem die Kaiser auch residiert haben, und obendrein war es die Hauptstadt des Ostgotenreichs. Belisar war, wie ihr seht, sehr erfolgreich. Tatsächlich so erfolgreich, dass Justinian ihn zurück nach Konstantinopel beorderte, da er ihm zunehmend misstraute. Grund dafür war unter anderem die Tatsache, dass sich der Feldherr in Karthago auf den Thron des Königs setzte, was natürlich eine gewisse Symbolwirkung hatte. Dass Belisar ausgerechnet die Gebiete der westlichen Reichshälfte wiederherstellte, steigerte das Vertrauen des Kaisers vermutlich nicht, der darin die Möglichkeit sah, Belisar könnte sich zum neuen Westkaiser aufschwingen, und so kehrte der Feldherr zu seinem Kaiser zurück. Doch die beiden söhnten sich aus, und Justinian setzte auch in den nachfolgenden Jahren weiterhin auf seinen besten Mann. Dies belegt ein Krieg gegen die Sassaniden. Diese hatten 540 den eben nicht ganz so ewigen Friedensvertrag gebrochen, in der Hoffnung, Syrien zu erobern. Byzanz war mit der Rückeroberung der römischen Gebiete beschäftigt und so erhofften sie sich wohl eine vergleichsweise einfache Eroberung. Dabei waren ihnen einige Erfolge gelungen, wie die Eroberung der Stadt Antiochia. Belisars Feldzug gegen sie war zwar erfolgreich, aber weit weniger als vorangegangene des berühmten Generals. Dennoch gelang es Belisar, die Front zu.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Zu stabilisieren, ehe man ihn abzog, um erneut in Italien zu kämpfen. Trotz aller Erfolge des Kaisers und seines Generals machte das Reich und seine Armeen schwere Zeiten durch. Die Kämpfe in Nordafrika, Italien und gegen die Sassaniden waren eine Sache. Die Justinianische Pest die ab 541 wie ein Sturm über das Land fegte, eine ganz andere. Ursprünglich war diese vermutlich in Ägypten ausgebrochen und verbreitete sich rasend schnell im ganzen Kaiserreich. Zwischen 20% und einem Drittel der Reichsbevölkerung wurden durch die Seuche kurzerhand dahingerafft. Einige weniger vorsichtige Quellen behaupten sogar, das Reich hätte gar die Hälfte seiner Einwohner eingebüßt. Welche Seite nun recht hat, ist wieder einmal schwer zu sagen. Fakt ist aber, dass die Einschnitte in der Gesellschaft gravierend gewesen sein mussten und dies kam eben auch dem Militär teuer zu stehen. Tatsächlich soll es mehrere Jahrhunderte dauern, bis das Reich den Bevölkerungsverlust wieder wettmachen konnte. Die Justinianische Pest hatte demnach einen ähnlich großen demografischen Aderlass dargestellt wie der Schwarze Tod später selbst. Wieder in Italien verlief Belisars Feldzug jedoch weniger glücklich als die vorangegangenen. Mangel an Ressourcen und deutlich besser vorbereitete Feinde machten ihm große Probleme. Schlussendlich kam dem General Narses die Ehre zu, den entscheidenden Schlag gegen die Ostgoten zu führen und das mit großem Erfolg. Für Belisar war das gleich ein doppelter Schlag, da er mit Narses in enger Rivalität stand. Später sollte es zwischen Kaiser und General zum zeitweiligen Zerwürfnis kommen, als Belisar beschuldigt wurde, Teil einer Verschwörung gewesen zu sein. Doch dies stellte sich schließlich als falsch heraus und Belisar wurde rehabilitiert. Er starb im Jahr 565, nur kurze Zeit vor seinem Kaiser. Am Ende der byzantinischen Eroberungsbestrebungen hatte der Kaiser weite Teile des Römischen Reiches zurückerobert. Darunter, wie bereits erwähnt, weite Teile der nordafrikanischen Küste, Italien mit den einstigen Hauptstädten Rom und Ravenna, sowie Teile der spanischen Ostküste. Zwar sollten einige dieser Gebiete nicht besonders lang in der Hand des Reiches bleiben, besonders in Spanien erstreckte sich das Land des Kaisers schon bald nur noch auf wenige Hafenstädte, aber dennoch wuchs dem Byzantinischen Reich damit eine Macht zu, die das Imperium schon lange nicht mehr hatte schmecken dürfen. Doch nicht nur auf dem Gebiet des Militärs brachte Justinian Veränderungen. Lieber Hörer, wenn auch du deinen Körper stehlen möchtest, dann probier es doch mal mit den Nahrungsergänzungsmitteln von God's Rage. Mit dem Code Valhalla sparst du auf godsrage.com extra 10%. Nahrungsergänzung made in Germany. Kapitel 3. Reformator. Obendrein war der Kaiser nämlich auch noch ein großer Reformator, der das Reich modernisierte. Allgemein gilt er häufig als Kaiser, der das Reich von der Spätantike ins frühe Mittelalter überführte, wenn man es denn so nennen möchte. Dass dieser Epochenwechsel mit Neuerungen verbunden war, dürfte dabei nur den wenigsten wirklich verwunderlich vorkommen. Eine dieser Neuerungen oder Errungenschaften war der Codex Justinianus, den Justinian im Jahre 529 auf den Weg brachte. Hinter dem Namen verbirgt sich eins der umfassendsten Gesetzeswerke der römischen Geschichte. Justinian ließ dabei das römische Recht sorgsam ordnen und veraltete Gesetze erneuern. Obendrein führte er auch noch weitere neue Gesetze hinzu. Bei all dem legte er eine geradezu vorbildliche Sorgfalt an den Tag. Das von ihm geordnete Recht stammte dabei noch zu einem erheblichen Teil aus dem gesamtrömischen Reich und ging bis auf die Regierungszeit Kaiser Hadrians zurück. Und diese Neuordnung war wichtig. Denn noch immer besaßen jene Gesetze ihre Gültigkeit, die schon einige hundert Jahre zuvor erlassen worden waren. Und viele davon waren einfach nicht mehr zeitgemäß, andere widersprachen sich sogar vollkommen. Das Rechtswesen wurde somit vereinheitlicht und vereinfacht, wobei diese Praxis nicht überall auf Begeisterung stieß. Seit der Zeit Hadrians war nämlich schon ein paar Jahrhunderte vergangen und somit bestanden zwischen den damaligen Gesetzen und der in Byzanz gehandhabten Praxis oftmals gewisse Unterschiede. Justinian veröffentlichte die Gesetze dabei in lateinischer Sprache, was vor allem zwei Gründe hatte. Zum einen war Latein im Byzantinischen Reich nach wie vor die Sprache der Beamten und der Rechtsprechung. Und zum anderen gehörte der Kaiser selbst zur Minderheit im Reich, die nicht mit der griechischen, sondern der lateinischen Sprache aufgewachsen waren. Wobei dies in seinem Fall nichts bedeutete, denn Kaiser Justinian war des Griechischen ebenso mächtig. Auch wenn es eher als holprig gegolten haben soll. Er erkannte also, dass die meisten der Untertanen, für die er jene Gesetze verfasste, diese gar nicht lesen könnten, und somit ging er ab 535 dazu über, neue Gesetze auch auf Griechisch zu verfassen. Ergänzt wurde der Kodex von den Institutiones und den Digesten. Diese zeigten die theoretische Anwendung des Rechts und bezogen sich ebenfalls zu einem großen Teil auf das Rechtswesen in der frühen römischen Kaiserzeit. Beide Werke sollten dabei die Theorie und die Grundlagen vermitteln, die ein Rechtshüter zu beherrschen hatte, und sind somit als Lehrbücher zu verstehen. Studierende befassten sich zuerst mit den Institutiones, ehe sie ihr gewonnenes Wissen mit den Digesten vertieften. Wie ihr also seht, legte Justinian großes Werk auf ein solides und vor allem auch einheitliches Rechtssystem. Und noch heute gelten Kodex und die beiden Unterrichtswerke als die wichtigsten Quellen über das Rechtswesen der römischen Antike. Neben den juristischen Reformen stieß Kaiser Justinian solche auch in der zivilen Verwaltung des Kaiserreichs an. Dabei ging er Themen wie Korruption an, die im Reich schon immer ein Problem dargestellt hatte, sowie Steuerhinterziehung. Gegen beides ging er sehr entschieden vor. So gelang es ihm, die Verwaltung des Reiches zu verbessern und die Staatsfinanzen zu stärken. Und dies sollte sich noch bemerkbar machen, lange nachdem der Kaiser starb. Über die ganze restliche Geschichte sollte das Imperium für seine effiziente Verwaltung bekannt sein. Dies hatte den Vorteil, dass es dem Reich ein gewisses Mindestmaß an innerer Stabilität verlieh, die besonders dann zum Tragen kam, wenn es einmal eine Periode der Schwäche durchlebte, was durchaus öfter der Fall gewesen war. Tatsächlich war das byzantinische Verwaltungssystem so zuverlässig, dass die Osmanen es einfach beibehielten, nachdem sie die Gebiete des Reiches und Konstantinopel erobert hatten. Natürlich übernahmen sie es nicht gänzlich, sondern passten es hier und da an ihre eigenen Bedürfnisse an, doch im Allgemeinen lässt sich sagen, dass das System der Byzantiner schon zu Justinians Zeit sehr ausgereift war. Dies lag auch nicht zuletzt an den zahlreichen Gelehrten des Reiches. Justinian war obendrein ein Förderer von Kunst und Kultur und auch dem Militär kamen seine Reformen zugute. Beides geht im Anbetracht seiner anderen Verdienste häufig unter. Neben Militär und Zivilverwaltung war er besonders in der orthodoxen Kirche engagiert. Kaiser Justinian drückte auch dieser Institution seinen Stempel auf. Er selbst sah sich nicht nur als das weltliche Oberhaupt des Reiches, sondern auch als das Oberhaupt des orthodoxen Glaubens. Er trieb die Verflechtung zwischen Staat und Kirche voran und setzte eher auf Milde, wenn er es mit der christlichen Strömung Monophysiten zu tun bekam. Dies mochte auch durchaus ratsam sein, denn das Reich wurde in seiner langen Geschichte immer wieder vor Probleme gestellt, die sich nicht mit einer Armee oder Flotte lösen ließen, nämlich mit theologischen. Diese führten häufig zu tiefen Spannungen der Gesellschaft und schwächten damit den inneren Frieden, der für die Stabilität eines Staates natürlich unerlässlich war und auch immer noch ist. Das Beispiel der Monophysiten ist dabei gut geeignet, um aufzuzeigen, wie eine solche Diskussion ausgesehen hat. Diese folgen dabei der Lehre, nach der Jesus Christus nach seiner Himmelfahrt nur eine Natur besaß, nämlich die göttliche. Im Gegensatz dazu steht die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre, nach der er sowohl eine göttliche als auch eine menschliche Natur besaß. Auf dem Konzil von Chalcedon von 451 nahm der Großteil der Christenheit die Zwei-Naturen-Lehre an. Und Fragen wie diese sollten dabei, wie gesagt, immer wieder zu Spannungen führen. Justinian versuchte, diese Wogen eben zu glätten, um den inneren Frieden des Reiches zu erhalten. Den Monophysiten kam dabei zugute, dass sie eine einflussreiche Fürsprecherin am Hofe Justinians hatten, Kaiserin Theodora. Diese war ebenfalls dieser christlichen Strömung zugehörig. Andere Glaubensrichtungen und Religionen hatten dabei weniger Glück. Justinian verfolgte das Ziel, die Dominanz des Christentums im Reich weiter auszudehnen, und so litten besonders das Judentum und das alte Heidentum unter den Gesetzen des Kaisers. Heiden, also Anhänger des alten griechisch-römischen Götterglaubens, wurden teils aktiv verfolgt und Justinian ließ die Platonische Akademie in Athen schließen. Diese und weitere Philosophenschulen sah er als Brutstätte heidnischen Gedankenguts. Auch gegen das Judentum ließ er, wie bereits erwähnt, restriktive Gesetze erlassen, die darauf abzielten, Juden zum Christentum zu bekehren. Kapitel 4 Bauherr. Zwar ging ein großer Teil der Errungenschaften Justinians mit dem Reich von Byzanz unter, doch einige sind auch heute noch zu bestaunen. Jene, die aus Stein und Mörtel bestehen. Justinian war nämlich, wie viele Kaiser, ein großer Bauherr gewesen und noch heute können einige seiner Bauten bewundert werden. Zu nennen ist hier natürlich vor allem ein Gebäude, die Hagia Sophia. Wer hat es geahnt? Eine riesige Kirche mit einer Kuppel, die eine Spannweite von gut 32 Metern aufweist. Der Name bedeutet übrigens so viel wie heilige Weisheit. Dabei ist sie nicht das erste Gebäude mit diesem Namen, denn tatsächlich hatte es schon vor der heutigen Hagia Sophia zwei Bauten mit diesem gegeben, eben genau an der Stelle, an der Justinian seine Kirche errichten ließ. Doch wurde diese im Laufe der Zeit bei Aufständen zerstört. Die letzte Namensvorgängerin fand 532 während des bereits angesprochenen Nika-Aufstands sein jähes Ende. Justinian ließ daraufhin eine neue Kirche an diesem Platz errichten, die zur heutigen Hagia Sophia wurde. Die Kirche zählte damals wie heute zu den imposantesten Gebäuden der antiken Welt und ist auch heute noch eins davon. Und wenn nicht sogar das Wahrzeichen der Millionenmetropole Istanbul. Doch hat sie sich dennoch ein Stück gewandelt. Jenen von euch, die Hagia Sophia schon einmal gesehen haben, dürfte dies bereits aufgefallen sein. Sie besitzt die vier Minarette einer Moschee und ist damit auch eine solche geworden. Kirche verblieb die Hagia Sophia bis zur Eroberung Konstantinopels im Jahre 1453 durch die Osmanen, die aus dem christlichen Gotteshaus kurzerhand eine Moschee machten. Dies blieb sie bis in die 1930er Jahre. Danach wurde sie zu einem Museum. Erst 2020 wurde sie jedoch wieder zu einer aktiv genutzten Moschee umgestaltet. Neben der Hagia Sophia gibt es da noch die Kirche des Sergius und des Bacchus, zweier Heiliger. Auch diese besitzen einen Kuppelbau und der ist der Hagia Sophia, was den architektonischen Grundriss angeht, sehr ähnlich. Das ist auch kein Zufall, denn häufig wird diese Kirche als eine Art Prototyp angesehen, der später in Form der deutlich größeren Kirche perfektioniert wurde. Aus diesem Grund ist die Sergius- und Bacchus-Kirche heute auch unter einem anderen Namen bekannt, die kleine Hagia Sophia. Wie auch die große Schwester wurde diese nach dem Fall Konstantinopels in eine Moschee umgewandelt. Allgemein kann man sagen, dass Justinian seiner Hauptstadt einen Stempel aufdrückte. Und dies war in gewisser Weise auch notwendig. Der Nika-Aufstand und Justinians bzw. Belisars radikales Vorgehen gegen die rebellierenden Zirkusparteien hatten große Schäden an weiten Teilen der Stadt hinterlassen und viele Gebäude waren dadurch beschädigt oder gar gänzlich zerstört worden. Dementsprechend lag Justinians Fokus auf einer Rekonstruktion der Stadt. Gleichzeitig verbesserte er dessen Versorgung mit Wasser, indem er die alten Leitungen erneuerte, die schon seit langer Zeit bestanden hatten. Teilweise ging diese sogar noch auf Konstantin den Großen zurück und stammten somit quasi aus den Urzeiten des Oströmischen Reiches. Doch auch das Militär sollte bautechnisch nicht leer ausgehen. Justinian ließ ein breites Netz aus Befestigungen errichten, die meisten davon natürlich im Osten, wo man mit den Sassaniden stets im Streit lag. Dies geschah vor allem, um die nötigen Männer abstellen zu können, um die alten Reichsgebiete zurückzuerobern. Insgesamt kann man also sagen, dass Kaiser Justinian zu den fähigsten Herrschern zählte, die das Byzantinische Reich hatte erleben dürfen. Unter ihm erlebte das Reich eine enorme Blüte und einen mehr oder weniger reibungslosen Übergang von der Spätantike in die neue Epoche des Mittelalters. Justinian brachte das Imperium dabei in nahezu allen Belangen voran, sowohl militärisch als auch in der Zivilverwaltung. Allerdings zeigte sich gegen Ende seiner Herrschaft erste dünne Risse in der sonst so makellos wirkenden Fassade und Justinian schien zumindest ein Stück weit seinen Optimismus und seinen Tatendrang eingebüßt zu haben, was zumindest teilweise seinem Alter geschuldet gewesen sein mag. Wie bereits gesagt, regierte der Mann 38 Jahre und starb erst 565 im stolzen Alter von 83 Jahren. Auch der Ausbruch der Pest, der in seine Herrschaftszeit fiel, sollte dem Reich noch lange Zeit schwere Probleme bereiten, da der Bevölkerungsverlust nicht so leicht ausgeglichen werden konnte. Nichtsdestotrotz bleibt er zu Recht als fähiger und tatkräftiger Herrscher in Erinnerung, der das Reich prägte und das Stadtbild Konstantinopels bzw. Istanbuls prägte. Und somit ist doch sein Verdienst, dass Byzanz, sein Kaiserreich, ihn noch einige hundert Jahre überdauern sollte, ehe es im Sturm der osmanischen Expansion untergehen sollte. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.